Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von achwas.fm, die Geschichten hinter den Pixeln. Ich bin Hans-Werner Klein.
Und ich bin Thomas Wirth. Hallo Harvey.
Hallo Thomas, sei gegrüßt. Das Thema heute enthält folgende Bestandteile. Es enthält den Bestandteil ChatGPT, es enthält Bing, es enthält Microsoft, es enthält Google und Xander.
Ah ja.
Wenn man jetzt auf die Idee kommt, Mensch, zu ChatGPT haben sie was erzählt, zu Google-Suche haben sie was erzählt, zu den Cookies haben sie was erzählt, wiederholt sich da Geschichte oder wiederholen sich Geschichten? Nein und ja. Also es gibt kaum etwas Volatileres, wie so schön gesagt wird, also etwas, was sich ständig verändert, als das, was im Web an Geschäftsmodellen gebaut wird. Mhm. Es gibt immer wieder Informationen aus dem Räuberbeutesystem, das heißt, dass sich die Beute verändert oder das Verhalten der Beute verändert und deshalb Räuber ihre Systeme anpassen müssen. Mhm. Aber eins nach dem anderen. Ende 2022 erblickt eine öffentliche Version von ChatGPT die Welt. Eine KI, also die natürlich sprachige Eingaben mit Text, Code für Programme, Gedichten oder ganzen Essays beantwortet. Man kann also nachfragen, man kann darum bitten, dass man Informationen bekommt und das wird in einer gefälligen Sprache auch einem dargeboten, in verschiedenen Sprachen sogar. ChatGPT hat anfänglich nach unglaublich großen Erfolgen in der Nutzerschaft zwar jetzt ein bisschen nachgelassen, die Begeisterung für ChatGPT, aber das bedeutet nicht, dass der Einfluss geringer wird, sondern einfach nur eine Euphorie, praktisch bei Privatleuten etwas nachgelassen hat und jetzt die Profis ans Werk gehen, aus ChatGPT was zu machen.
Ja, man hat sich so ein bisschen gewöhnt vielleicht. Ne? Also der Feldwald und wie die Feldwald- und Wiesennutzer und Nutzerinnen kennen das jetzt. Ist nicht mehr so sensationell neu.
Ja, oder sie glauben es zu kennen. Und es gibt ja jetzt einiges an Kursen auch, wie man diese Prompts vernünftig schreibt.
Ja, das ist das Prompt Engineering.
Das, ne? Prompt,
das ist ja am Horizont schon als neuer Berufszweig quasi etabliert. Die Flüsterer, die Large Language Model Flüsterer, die dann genau wissen, was man tun muss, um ein optimales Ergebnis zu bekommen. Und man kann neugierig sein, wie sich das weiterentwickelt, ja.
Es erinnert so ein bisschen an, auf der einen Seite Programmieren, also diejenigen, die geschickt programmieren können, dann aber auch an SEO, also Search Engine Optimization, wo es einen ganz neuen Teilwirtschaftszweig gibt oder gab, der Informationen, die man haben möchte, sehr viel geschickter aus den großen Systemen rausholen konnte oder reinstecken konnte, als er so ein normaler Mensch kann. Was ganz interessant ist und dann auch Anfang 2023 nochmal deutlicher wurde, ChatGPT hatte von Anfang an einen großen Player an Bord. Also nicht nur Elon Musk, sondern Microsoft war an Bord. Und im Januar 2023 war es dann soweit, ein nicht bezifferter Invest von Microsoft in OpenAI verschaffte diesem Unternehmen 49% der Anteile.
Okay.
Damals wurde OpenAI etwa so mit 29 Milliarden gehandelt. Es waren also um die 10 bis 15 Milliarden Dollar. Manche sprachen auch von etwa 20 Milliarden Dollar, die investiert wurden von Microsoft.
Um 49% von OpenAI zu bekommen sozusagen.
Ganz genau. Ganz genau.
Also, dass sie von Anfang an dabei waren, wusste ich nicht. Ich wusste, dass mit Elon Musk kennt man, aber dass Microsoft mit dabei war, habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht.
Ja, die hatten praktisch nichts Eigenes so richtig. Da kommen wir aber gleich noch drauf, was sie hatten und was sie nicht hatten.
Ja.
Jedenfalls bekommt Microsoft damit die Rechte an der kommerziellen Lösung, die als ChatGPT 4 auch durch nicht nur die Fachpresse gegangen ist. Und ChatGPT 4 ist im Vergleich zu dem, was man als Benutzer der kostenlosen Version ein trainiertes Netz nennen kann. Mhm. Alles das, was wir an Eingaben in der Version 3 oder auch 3.5 jetzt reinpacken, trainiert ChatGPT, sodass es dann in den kommerziellen Versionen stärker genutzt werden kann, überhaupt genutzt werden kann. Mhm. Ein großer Vorteil von ChatGPT 4, der Version 4, ist auch, dass nicht nur bis Ende 2021, sondern ganz aktuelle Informationen aus dem Web mit in die Suche und die Umgestaltung für die entsprechenden Ausgaben von ChatGPT genutzt werden.
Ach ja.
Aktuelles Internet.
Okay, ich habe jetzt eine Version, die, also ich habe diese, ich leiste mir im Moment diese Bezahlversion von GPT über den OpenAI-Account. Und da habe ich den Eindruck, er redet sich immer heraus auf 2021, auf diese bedingte Haltbarkeit quasi seiner Informationen. Mhm. Und die Microsoft-Variante hat es dann nicht?
Die Microsoft-Variante hat es nicht. Ah, also wenn, okay. Da kommen wir gleich zu, wo man die Microsoft-Variante nutzen kann und wie man der begegnet. Denn Microsoft bekommt die Rechte an dieser kommerziellen Lösung. Und hat direkt schon eine Revolution der Suchmaschine angekündigt. Mhm. Also anstatt einen Suchschlitz, wo man so ein paar Wörter reinschmeißt und man bekommt ganz, ganz interessante und annehmbare Informationen, geht man mit der Suchmaschine in einen Dialog. Mhm.
Okay.
Das heißt, man bekommt Rückfragen. Wie hast du das denn gemeint? Oder ich habe hier eine große Auswahl von Begriffen. Mhm. Open zum Beispiel. Welcher interessiert dich denn?
Ja, das könnte man sich ganz gut vorstellen. Das könnte man jetzt aus der Benutzerinnenseite könnte das eventuell ganz bestimmte Dinge sehr bequem machen. Welches ist denn die beste Quelle zum Beispiel? Ne? Oder dass man nochmal zusätzliche Kontextinformationen mit in die Suche packt und die Maschine kann darauf reagieren. Sehr schön.
Wir erinnern uns daran, dass wir ein bisschen die Nase gerümpft haben, vielleicht auch ganz amüsiert waren, dass ChatGPT manchmal Quellen erfunden hat. Ne?
Ja.
Man fragt nach, wer ist es denn? Und dann tauchten Quellen auf, die man nirgendwo gefunden hat. Weder die Namen noch die entsprechenden Artikel oder die Bücher waren auffindbar. Das hatte bestimmte Gründe, nämlich es liegt an der Art, wie ChatGPT die Texte baut. Das ist nicht so, dass da eine riesige Wissensdatenbank abgefragt wird, sondern noch mal kurz zur Erläuterung, sondern es werden sinnvoll Wörter, die aus einem bestimmten Kontext stammen, aus einem bestimmten Zusammenhang stammen, hintereinander gebracht, in einer grammatikalisch richtigen Form. Und als nächstes Wort wird immer das Wort genommen, was wahrscheinlich ist, in einem bestimmten Kontext. Mhm. Also man hat ursprünglich angenommen, dass es ein bisschen vom Prompt abhängt, aber im Prinzip so das Gleiche immer wieder erzählt wird bei ChatGPT. Mhm. Was ist das wahrscheinlichste Wort? Man hat durch Experimente herausgefunden und ein bisschen ist wohl auch geplaudert worden, dass es nicht nur das wahrscheinlichste Wort ist, sondern es kann in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Zusammenhang auch ein Wort sein, was nicht so wahrscheinlich ist, sondern zu diesem Kontext am besten passt.
Ja, okay.
Dadurch entstehen immer wieder neue Antworten. Man kann Variationen dieser Antworten gestalten. Die Variationen, an denen wir als, ich sag mal, Normalnutzer oder ich als Normalnutzer arbeite, die kann ich dann entsprechend beurteilen. Ich kann sagen, okay, die zweite Version gefällt mir besser im Vergleich und arbeite bitte mit der zweiten Version weiter. Das ist nicht so richtig interaktiv. Ich habe das neue Bing genutzt, um verschiedene Suchen durchzuführen und war überrascht, dass mir ein Dialog angeboten wurde. Ich habe eine komplexe Frage gestellt. Und nicht nur das, sondern bei den Aussagen, die da waren, fand ich in grünen Kästchen Zahlen. Und diese grünen Kästchen mit Zahlen drin waren die Quellenangaben. Und ganz neugierig, ob ChatGPT sich da ein bisschen besser verhält als in der alten Version, habe ich dann draufgeklickt und kam dann tatsächlich innerhalb von Bing zu diesen Quellen, die tatsächlich Quellen waren.
Okay.
Also Bücher, Artikel.
Das macht es natürlich für Lernende, für Studierende zum Beispiel viel, viel interessanter, weil ja, ich kann mir natürlich irgendwelche Textstücke und Informationen holen von, ich sag mal, dieser naiven ChatGPT-Variante, die mir keine Quellen liefert, die einfach nur so vor sich hin fabuliert. Kann mich aber niemals drauf verlassen und muss im Prinzip besser Bescheid wissen als die Maschine. Und wenn er die Quellen mitliefert, ist natürlich auch so ein kleiner, ein Fortschritt erreicht, oder? Wie siehst du das?
Das ist ein deutlicher Fortschritt. Ich habe es genutzt und habe einfach mal nachgefragt, ein Thema, was mich schon die ganze Zeit interessiert. Und zwar, wenn wir über den Polarkreis hinausgehen.
Ach was.
Und zum Beispiel dort wunderbare Polarlichter sehen wollen. Das würde sich immer stärker lohnen. Was ist denn dann in der Zeit, wenn wir, ich sag mal, von Dezember bis Januar eine Zeit haben, wo die Sonne nicht aufgeht? Ist es da komplett dunkel? Sieht man noch irgendwas? Mhm. Also, es gibt ja so verschiedene Dämmerungen. Ist das so ein bisschen wie eine astronomische Dämmerung? Also, dass man zumindest noch irgendwie was sehen kann, oder eine nautische Dämmerung. Das bedeutet, dass man noch Schriftstücke lesen könnte, also Karten zum Beispiel, wenn man auf dem Schiff unterwegs ist.
Habe ich für was du dich so interessierst? Ich
interessiere mich für Sachen, du glaubst es nicht. Vielleicht kann man das ja mal in einer weiteren Folge von
der Folge draus machen. Götterdämmerung. Das war sozusagen dein Test, kann man es so sagen? Du hast so eine Art Testfall gehabt.
Genau.
Das war dein Szenario. Du willst irgendwie eine ziemlich abwegige Information, ziemlich ungewöhnliche Information, die hättest du jetzt gerne mal belegt oder erklärt.
Genau.
Okay.
Ich habe vorher natürlich ChatGPT auch gefragt, die Version 3.5. Das war wenig befriedigend. Und vor allen Dingen ließ sich auch ChatGPT in der alten Version, also 3.5er Version, wieder davon überzeugen, dass es sowas gar nicht gibt, sondern die ganze Zeit hell, dunkel, ich weiß nicht, was war. Und dass man Polarlichter auch schon bis Rom gesehen hat, ja, das stimmt. Und da hat mir tatsächlich Bing die Möglichkeit gegeben, durch weiteres Nachfragen, durch konkreteres Fragen und Auswahl von entsprechenden Quellen rauszufinden, dass es dann nicht richtig dunkel wird, selbst nicht am 21. Dezember. Mehr erzähle ich jetzt nicht.
Du, ich bin auch, ich muss gerade auch der Versuchung widerstehen, da jetzt nachzuhaken. Zusammenfassend hatte ich da die 3.5er-Version von ChatGPT im Regen stehen lassen und genebelt, wie der das so macht.
Genau.
Und die Suche über Bing hatte ich dann präzise zu der Information geführt. Das ist jetzt schon mal ein Ergebnis, ja schon mal eine Beobachtung.
Das kann Bing natürlich interessant machen oder interessanter machen.
Ja.
Und die Frage ist, ist es dann interessanter oder wird es interessanter als Google, die Google-Suchmaschine?
Also ich kann dir eins sagen,
Große.
Microsoft wird es hoffen. Die Leute bei Microsoft würden die Sektkorken knallen lassen, wenn es ihnen gelingt, diese auf ewig immer wieder verlorene Schlacht gegen Google plötzlich zu gewinnen mit so einem Eingriff. Und wahrscheinlich, ich vermute mal, dass das auch das Ziel ist von dieser ganzen Geschichte, endlich Land zu gewinnen, was die Anteile betrifft, die Marktanteile.
Richtig. Weshalb macht Google das denn eigentlich? Ne? Also, weshalb sie das machen, ganz am Anfang, dass die große Frage, warum, war, um tatsächlich das Internet durchsuchbarer zu machen, navigierbar zu machen. Wir hatten es damals in der Folge, dass wir gesagt haben, wie so ein Bibliothekar oder eine Bibliothekarin, die sich gut auskennen in ihrer Bibliothek und sagen, aha, du suchst was dazu, Polarlichtern, da kannst du da gucken. Und es wurde, ich erinnere mich da sehr gut dran, immer wieder die Frage gestellt, das ist ja so nett von Google, aber jetzt investieren wir auch in Google, aber wie wollen die denn eigentlich ihr Geld verdienen? Die anderen Suchmaschinen, die da waren, haben ihr Geld über Anzeigen verdient, über Banner verdient. Die haben einfach wie eine klassische Zeitung das an Werbefläche verkauft, was man verkaufen konnte. Google war ganz pur. Und dann wurde Google mit der Zeit natürlich, sagen wir mal, nicht mehr ganz so pur, aber es war immer noch der Suchschlitz da und so blöde Anzeigen bebildert, ablenkend von der eigentlichen Suche hat man da vergeblich gesucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Was wir ja damals rausgefunden haben, ist, dass Google, und da reden sie auch ganz offen drüber, Profile über diejenigen, die die Suche bedienen, erstellt und diese Profile dann angeboten werden denjenigen, die Werbung treiben wollen. Weil man einiges weiß dann über die Menschen, interessieren sich für Fahrräder, interessieren sich für Polarlichter und das nicht nur einmal, sondern kommen öfter vorbei. Den könnte man ja eventuell mal
eine Kreuzfahrt.
Eine Schiffsreise.
Genau, ist mir auch die ganze Zeit Hurtigrouten, ja, diese da nach Norwegen hochfahren,
genau.
Diese Postschiffe oder so.
Ja. Und dann erscheint, nachdem man ein paar Mal gesucht hat, eventuell auch die passende Werbung und genau dieses Profil oder diese einzelne Suchende mit einem bestimmten Profil wird dann entsprechend vermietet, verkauft ja nicht. Oder eigentlich ist das Ziel von jeder Werbung, Menschen direkt anzusprechen. Das kann man aber nur machen, wenn man genauer ihre Lebenssituation kennt, die Bedürfnisse kennt, vielleicht auch Einstellungen, Gesundheitszustand, Kaufverhalten oder Kaufkraft. Also alles das, was für Werbetreiben interessant und wichtig ist, um das geeignete Produkt auch in der Preisigkeit entsprechend anbieten zu können. Gelingt Google ganz gut. Und wenn man sich das anguckt, Google kommt diesem Ziel, Menschen entsprechend Werbung anzubieten, die den Bedürfnissen entspricht und ihren Möglichkeiten entspricht, schon recht nah. Ich rede die ganze Zeit von einer Suchmaschine. Die Selbstoffenbarung findet aber auf verschiedenen Devices statt. Also selbst wenn ich Google nur nutze, und zwar über Smartphone, zum Beispiel über Tablet, Laptop und Desktop. Je personenbezogener so ein Device ist, desto wertvoller sind eigentlich die Daten, die dort erfassbar sind. Also ideal wäre ja ein Always-On-Gerät, was du jederzeit bei dir führst, überall mit hinnimmst, wo du zum Beispiel Wetterinformationen abfragst, nach einem Parkplatz suchst, einen Social-Media-Account nutzt, vielleicht auch einkaufst.
Du schilderst gerade jetzt keine Utopie, sondern das ist die ganz gewöhnliche Wirklichkeit. Wir alle machen das.
Genau.
Ja?
Dieses Device kennen wir ja. Ne? Das sind die Smartphones. Tablet trägt man auch vielleicht mit, aber nicht überall hin. Laptop wird schon schwieriger. Desktop, der bleibt halt zu Hause. Und wenn man sich nochmal ganz kurz jetzt nur einen Blitz überlegt, wo denn Microsoft vorhanden ist, auf welchen Geräten, dann sind es eher die Desktops, vielleicht die Laptops.
So Office-Anwendungen meinst du, ne? Wenn man dann
Office-Anwendungen,
irgendwas schreibt oder Präsentationen macht oder dergleichen. Manche Leute haben auch Outlook, vielleicht auch übers Unternehmen. Ja, es gibt Organisationen, die zwingen dich ja quasi mehr oder weniger dazu, Microsoft-Produkte zu benutzen. Aber das ist dann alles tatsächlich alles so ein bisschen schwerfälliger und hat was mit Arbeit zu tun und findet eher auf dem Desktop-Rechner statt oder auf dem Notebook. Ja, das stimmt.
Genau. Und wenn man in die Smartphone-Landschaft jetzt erstmal in Deutschland reinguckt, die ist so seit 10 Jahren etwa stabil, was die Betriebssysteme anbelangt. Also im Moment, Juli 2023, macht Apple einen Anteil von etwa 38% und Google hat einen Anteil von etwa 61%.
Also Android meinst du,
das,
ne? Android-Betriebssystem, was dann auf Samsung läuft und so weiter. Das kennt man ja erstmal vielleicht nicht so als Google, aber das gehört ja zu Google auch. Ne?
Wenn man das zusammenrechnet, sind wir bei 99%. Tatsächlich machen, es gab noch ein Samsung-Betriebssystem, die restlichen Betriebssysteme, das sind so welche, die auf Devices laufen, Spezialdevices laufen, die machen wirklich den Kohl nicht nur nicht fett, sondern die sind vernachlässigbar.
Und übrigens, entschuldige, und ich glaube auch das Windows, das ist ein schönes Beispiel auch dafür, wie Microsoft sich da permanent blutige Nasen geholt hat, weil sie versucht haben mit ihrem Windows-Betriebssystem auf dem Handy,
Windows
speziell
Phone.
Windows Phone,
genau.
In diesen Markt reinzukommen.
Metro.
Und es ist ihnen nicht geglückt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nee.
Übrigens, in USA ist es so, dass Apple da die Nase vorne hat.
Ach ja.
Auch seitdem es Android und iOS gibt. Im Moment ist es so, dass Apple 57% Anteil hat mit dem iOS-System und das Android-System, wo Google hintersteckt, sind 43%.
Ah ja, okay. Wusste ich auch nicht. Okay.
Es ist ja nicht nur die Suchmaschine, wenn wir da hingehen, sondern die Apps, die drauf sind, die geben auch jede Menge an Informationen preis. Die Frage ist, wie kann denn jetzt Windows Geld verdienen?
Ach ja, Microsoft gibt es ja auch noch.
Für die Smartphones. Wir waren bei Microsoft.
Richtig.
Microsoft hatte da eine Firma gekauft und Microsoft hat zudem sich noch beschäftigt und nicht nur damit beschäftigt, sondern gekauft für Bing ChatGPT.
Ja, daher kommen wir, ja.
Daher kommen wir, genau. Wir sind davon ausgegangen, wieder um ein bisschen zurückzugehen, je personenbezogener ein Device ist, desto eher bekommen wir Informationen darüber, was die Nutzer machen, tun, denken, wie sie handeln. Und Microsoft ist da raus aus der Sache. Oder besser gesagt, war raus. Microsoft mit Bing und einem neuen Unternehmen, was sie dazugekauft haben, nämlich Xandr, könnte die Geschichte umschreiben. Wie möchte Microsoft einem ganzen Geschäft mit der Werbung mitverdienen? Xandr ist mir noch nie vorher über den Weg gelaufen, der Begriff.
Ich kann es auch nicht.
Und Recherche hat dann gezeigt, die bieten Daten an, wirklich weltweit. Die Datenmarktplätze von Xandr sind bekannt. Und die Marktplätze bedeuten, dass sie Plattformen betreiben, auf denen die Werbetreibenden ihre Werbung ablegen können. Das ist eine Möglichkeit. Und die Werbung wird dann entsprechend weiterverkauft. Aber was sie auch haben, ist etwas, was mögliche Nutzer, also Zielgruppen oder einzelne Menschen beschreibt. Also Daten im Hintergrund zur Kennzeichnung. Und sie haben noch etwas, was den Zugang zu den Nutzern ermöglicht, nämlich sie haben Zugang zum Inventar.
Aha.
Ist mir der Begriff schon mal
Ja, natürlich, begegnet? Aber in dem Zusammenhang, was ist das?
Ich habe auch eher an Möbel gedacht. Ja. Inventar sind alle die Kanäle, über die man Werbung ausspielen kann. Also zum Inventar gehört Bannerwerbung zum Beispiel im Internet. Dazu gehören aber auch Out-of-Home-Werbung, also das sind die Stelen, die Plakatwände, die in der Stadt zu sehen sind. Das sind die Informationstafeln an Flughäfen, das sind aber auch Werbeanzeigen in Zeitungen, Zeitschriften.
Auch Social Media?
Alles das gehört also zum Inventar.
Das ist ja eine interessante Frage, weil das ja auch wieder jetzt ein Ökosystem ist, das dann vielleicht Meta gehört. Aber gibt es da eine Verbindung? Hast du das rausbekommen?
Meta ist ein Wettbewerber.
Aha, okay. Also, wenn ich da vielleicht kurz nochmal nachfragen darf. Das heißt, wenn wir jetzt über Werbung reden, dann reden wir auch über klassische Werbung. Außenwerbung, Plakatwerbung, Werbung in TV oder wie weit geht das, dieses Inventar?
Das Inventar ist wirklich allumfassend und Xandr hat tatsächlich Zugänge zu diesen Märkten. Und das Einmalige daran ist, dass digitale Märkte und digital oder die Herkunft von digitalen Daten mit den anderen Märkten, die praktisch nicht digital sind oder teilweise digital sind, so eine Anzeigensäule in der Stadt oder im Flughafen, ist natürlich auch digital gespeist. Aber es können auch Plakate sein, zum Beispiel bewegte Plakate, die in diesen Boxen umlaufen, oder Plakatsäulen, okay, die berühmte Litfaßsäule.
Das heißt aber, es könnte theoretisch sein, dass du jetzt auf dem Bahnhof stehst, du guckst in so eine Stele rein und dann wird die Werbung von Hurtigruten angezeigt.
Zum oder? Beispiel, ja. Oder wenn genügend Leute da sind, oder wenn man denkt, oh, das ist jetzt aber interessant.
Okay.
Jetzt ist der Kleine, der hat schon so oft gesucht nach Polarlicht.
Ja. Aber das
und,
ist natürlich
jetzt müssen wir was
ein
anzeigen.
Gewaltiger, wie soll man sagen, das ist natürlich ein gewaltiger Krake dann.
Mhm. Ja.
Okay.
Aber dieser Krake muss ja auch gefüttert werden. Ne? Also braucht Daten.
Mhm.
Und das schafft Xander nicht alleine, indem sie mit dem einen oder anderen mal ein bisschen Kontrakte machen, sondern die sind in vielen, vielen auch kleineren Datengeneratoren enthalten.
Mhm.
Kleinere Datengeneratoren, zum Beispiel auf deinem Smartphone, sind Apps.
Mhm.
Ganz beliebt sind Wetter-Apps.
Ach.
Die dir für wenig Geld oder kostenlos sogar die Informationen geben, wie denn gerade das Wetter an deinem Ort ist. Und natürlich fällt uns sofort ein, welche Informationen bekommen die dann aus diesem System?
Ne? Die also, geografische Information.
Wo bin ich gerade?
Ne? Mhm.
Ganz genau. Und du erinnerst dich an die vorletzte Folge, nämlich die zu den Cookies. Dort gab es jede Menge verschiedene Stellen, an denen die Computerbilddaten auslieferte, über das, was man sich da gerade angeguckt hat. Das alles sind diese Datengeneratoren, die auch wieder Daten verknüpft mit anderen Daten an Xander liefern.
Also auch das, was wir so als Tracker irgendwie kennen und kennengelernt haben, das wird alles dahin geliefert. Okay.
Aus anderen Quellen, zum Beispiel auch vom Smartphone oder auch aus anderen Quellen, dem Laptop, bekommt Xander Informationen über zusätzliches Inventar, wie zum Beispiel, oder neues Inventar, wie zum Beispiel sogenanntes natives Video. Native Videos sind die Videos, die man zum Beispiel in YouTube sieht, oder die Einbindung von YouTube-Filmen auf ganz normale Seiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf einer Seite mit einem bestimmten Content bin und mir dann angezeigt wird, ein Video, Werbevideo oder ganz begleitendes Video über Polarlichter und ich weiß nicht, Hurtigruten mal wieder, bekommt Xander auch die Information darüber, dass ich mir das angeschaut habe. Dient also nochmal mehr dazu, meine Interessen zu erfassen.
Du, da habe ich auch schon manchmal drüber nachgedacht, wenn du jetzt zum Beispiel dann so ein Video aufrufst und du siehst vorher noch einen Werbeclip, dass das ja dann eine andere Quelle ist. Und da aber dann nochmal natürlich du auch Spuren hinterlässt. Also wenn du auf einer Webseite bist, dann guckst du dir da ein inhaltliches Video an. Aber da läuft halt noch diese 20 Sekunden vorher von irgendeiner Versicherung oder von irgendeinem Handelsunternehmen. Dann haben dann wissen die, dass du das gesehen hast.
Genau.
Okay.
Und die wissen auch, weshalb sie das normalerweise, weshalb sie dir es anzeigen. Übrigens so noch zu der Firma Xander, also Dezember 21 ist es verkündet worden von Microsoft, dass sie Xander der Firma AT&T abkaufen wollen, also
große Telefongesellschaftsbetreiber.
Ne? Und am 6. Juni 2022 war es dann soweit, Xander ist dann Teil von Microsoft geworden, sehr schnell integriert worden und zum Angebot geworden, wie zum Beispiel einem entsprechenden Tool, das Monetize heißt.
Aber wenn man den Vorgang sich anschaut, dann verstehe ich das so, dass das sozusagen schon der erste Coup war von Microsoft, um diesen, das ist ja, wir haben es Krake genannt, ja, sie haben sich einfach mal diesen Kraken gekauft. Und Geld haben sie muss man sagen.
Also Geld haben sie,
können sich sowas leisten. Und jetzt ist die Frage, was sie damit machen. Und das ist ja dann, das gibt dann ja wirklich eine interessante Kombination. Wenn du jetzt, ich vermute, ich könnte raten, wie es weitergeht. Also erzähl mal.
Sag mal.
Ja, dass das einfach, dass aufsetzend auf diesem ersten Schritt, sich ein solches Werbeökosystem zuzulegen, ein mächtiges Werbeökosystem, dann nur noch der zweite Schritt fehlt, sich nämlich die entsprechenden Nutzer an die eigenen Produkte zu binden und die zu beobachten und ihre Profile zu erstellen und ihnen dann mit Hilfe dieses Kraken Werbung anzubieten und damit Geld zu machen. Das wäre also meine Vermutung. Und endlich gegen Google, sagen wir mal, also mindestens gleich aufzukommen mit Google.
Und dann noch auch das zu berücksichtigen, was Google die ganze Zeit schon als Abwehrstrategie fährt. Also weg von den Cookies.
Ja.
Alles das funktioniert natürlich nicht nur auf dem Desktop, sondern auch mobil.
Ja, klar.
Es gibt ein Zitat, und zwar von einem President of Web Experiences at Microsoft. Oh. Der hat den Namen Michael Parakin. Ich sag's mal in der Übersetzung. Mit den Talenten und der Technologie von Xandr kann Microsoft die Bereitstellung seiner Lösungen für digitale Werbung und Einzelhandelsmedien beschleunigen und den digitalen Werbemarkt von morgen so gestalten, dass er, Achtung, die Datenschutzpräferenzen der Verbraucher respektiert, die Beziehung der Publisher zu den Verbrauchern versteht und den Werbetreibenden hilft, ihre Ziele zu erreichen.
Okay.
Bong.
Das ist so in etwa das, was ich gerade viel grobschlächtiger, gerade gesagt habe.
Genau.
Das ist das sozusagen auf feinstes, was ist der CEO oder CIO von irgendetwas von Microsoft? Okay.
Er ist President of Web Experiences.
Web Experience natürlich. Dass der Web Experience sich dann mit den Werbekraken beschäftigt, ist dann auch schon ein bisschen.
Genau.
Okay, man ahnt den, man riecht den Braten so ein bisschen.
Es gab immer noch Zweifel. Das meistbenutzte Betriebssystem weltweit ist immer natürlich noch ein Windows-System. Aber bei den Suchmaschinen ist es schon so, dass Google da die Nase vorne hat.
Klar.
Wie wollen die jetzt an die Daten rankommen? Zu dem Zeitpunkt, also Juni 2022, gab es aber noch die Überlegung, wie wollen sie das denn eigentlich schaffen? Ja, also was sie im Prinzip schaffen ist, so wurde das im Bereich der Aktienanalysten mal zusammengefasst. Den Link, der kommt auch in die Shownotes. Durch den Zusammenschluss von Xandr und Microsoft hofft Microsoft, seine Publikumsdaten und Technologien mit der leistungsstarken Plattform von Xandr zu kombinieren. Okay. Technologie. Dies könnte es Microsoft ermöglichen, sein Publikumsnetzwerk zu nutzen und zusätzliches Inventar wie natives Video und digitales Fernsehen anzubieten. Hat man gerade, also was es alles sein kann. Es war aber die Fragestellung, wie machen die das denn? Die Technik ist da, aber wie kriegt man denn die Leute, von denen man was erfährt? Oder wie bekommt man die Informationen, die Xandr gesammelt hat auf anderen Plattformen, Google oder den Apps und so weiter, dann an die Leute, die bei Microsoft zum Beispiel eine Suche starten in Bing, wo Bing doch gar nicht so groß verbreitet ist.
Ja, das ist ja die ganze Zeit so, sagen wir mal, mein Verständnis von der Situation, dass das jetzt dass das Aufpimpen der Suchmaschine mit diesem, mit so einem Large Language Chat Mechanismus. Da waren sie schneller als Google. Da ist ja Google, glaube ich, irgendwann abgeraucht. Sie haben das mal ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Genau. Mit ihrem eigenen Modell. Und da ist haben sie jetzt die Nase vorne. Und wenn sie.
Da haben sie die Nase vorne.
Wenn es ihnen gelingt, die Leute dazu zu bringen, wenn sie schnell den Mehrwert bieten, du hast es ja an einem wichtigen Punkt genannt, präzise Informationen mit Quellen und so weiter, kann es sein, dass sie dann einfach Marktanteile ziehen an der Stelle.
Das sollte auch noch ein bisschen, sagen wir mal, geschickter oder hinterlistiger passieren, als man das vermutet. Denn um tatsächlich alle Weisheit von ChatGPT, der Version 4.0, praktisch der Microsoft-Version, genießen zu können, braucht man einen anderen Browser als den ich zum Beispiel habe.
Stimmt.
Man braucht den Edge.
AW, natürlich. Klar.
Und es wird dich nicht überraschen, dass man diesen Edge natürlich auch für Android und auch für iOS bekommt.
Das ist interessant, ja. Weil deshalb, weil sie ja bisher immer so ein Silo gebaut haben um ihre Produkte für Microsoft. Genau. Also Microsoft ist Microsoft und da kommt auch nur Microsoft rein und nur dran. Und der Sachverhalt, dass du jetzt einen Microsoft-Browser auf jedem Betriebssystem, auf jedem Device benutzen kannst, ist irgendwie mal ein bisschen verdächtig.
Ja.
Was, warum?
Ist doch angenehmer für den Nutzer, ne?
Ja, okay.
Ja, und wenn das auch noch besser wird, dieses System, das praktisch ein ChatGPT eingebaut ist und du dir Grafiken erstellen lassen kannst, auch noch davon, und schöne Icons und so weiter, das macht es doch attraktiver.
Aber hallo, natürlich. Das ist, also wenn man bildgenerierende Netzwerke und dann noch einsetzt, ja. Es ist wirklich, ich habe darüber so noch nicht nachgedacht. Das ist ja auch noch eine relativ neue Entwicklung. Aber so wie du die Geschichte jetzt erzählt hast, ist es wirklich interessant. Weil jemand, Google, die allmächtige Google-Suche und alles, was da dran hängt, herausfordert. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, weil es ja nicht nur die Google-Suche ist. Da hängt ein ganzes Netzwerk, ganze Industrie.
Ja, das waren ja sozusagen
die Art und Weise,
die strategische Vorbereitung. Das war ja ganz interessant, was du erzählt hast. Ne? Genau. Die haben sich jetzt erstmal im Prinzip das Aquarium gekauft, damit sie die Krake dann auch aufziehen können, großziehen können.
Und haben sich überlegt, Mensch, wie könnten wir das so geschickt machen, dass in dieses Aquarium dann auch die entsprechenden Fischlein schwimmen. Ist ein nicht ganz passendes Bild. Also das Aquarium hat dann noch verschiedene Röhren, wo von draußen die Fische reinkommen. Aber im Prinzip stimmt das. Genau das ist der Punkt. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Als Bayer Glyphosat gekauft hat oder die Firma, die Glyphosat herstellt. Monsanto, genau. Wussten sie, glaube ich, nicht so ganz, was sie sich da ans Bein binden.
Nee, ich glaube auch nicht.
Aber es war eine Riesenchance für Bayer, in den ganzen Markt von nicht nur Düngemitteln, sondern von Saatgut und so weiter reinzukommen. Monsanto, einer der größten Hersteller von Saatgut und auch dediziertem Saatgut und den passenden Mitteln noch dazu, um das entsprechend zu schützen und den Ertrag zu erhöhen, Düngemittel oder auch wie Pflanzenschutzmittel, schien eine Riesenchance zu sein. Es hat nicht ganz so geklappt, wie sich das Bayer vorgestellt hat. Es gibt Verfahren, es soll zum Glyphosat-Verbot kommen. Es gibt alle möglichen unappetitlichen Geschichten, wie es dazu nicht gekommen ist. Also eigentlich hat Microsoft alles richtig gemacht, haben sich eine Plattform eingekauft, die umgewandelt, die integriert in ihr Unternehmen, haben sich eingekauft bei ChatGPT, also OpenAI, haben die Möglichkeit geschaffen, die bessere Suchmaschine zu werden. Mensch, im Dialog. Das haben wir uns doch immer gewünscht, ne? Dass man nicht, falsche Eingabe, sondern da muss die Frage kommen, was möchtest du denn eigentlich wissen? Sag mal. Das ist mir noch nicht genau genug. Was möchtest du denn genau wissen? Ne? Also so jemand, der oder die zurückfragt. Es kommt, wie es manchmal kommen muss, am 24.08.2023 erschien eine Recherche auf netzpolitik.org. Und zwar, Netzpolitik muss man so sagen, die bezeichnen sich als ein Medium für digitale Freiheitsrechte. Es ist journalistisch, aber das, was man eher so Aktivisten nennen könnte, die diese Plattform betreiben. Fachlich auf einem sehr hohen Niveau. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Beziehen Stellung und sind auch, sagen wir mal, bei Recherchen immer mit dabei, wenn es darum geht, wie wird in unserem Internet agiert. Der Titel dieses Artikels, der da erscheint, heißt Europavergleich. Wie eng uns Datenhändler auf die Pelle rücken. Netzpolitik hat nämlich ein internes Dokument der Werbeindustrie analysiert. Und systematisch ausgewertet. Auf diesen Artikel von netzpolitik.org haben wir im Vorspann zur letzten Folge schon hingewiesen. Und wir haben darauf hingewiesen, dass das ein echter Knaller ist, also dass man sich mit dem Thema auch nochmal beschäftigen muss, dass es aber einiges auch mit dem Thema Cookies zu tun hat. Ein internes Dokument der Werbeindustrie stand plötzlich im Netz zur Verfügung, Ich habe übrigens nachgeguckt, heute, 18.09.2023, 8.30 Uhr, war es immer noch verfügbar. Mhm. Und wir verlinken es einfach mal in den Shownotes oder verlinken auf den Artikel von netzpolitik.org. Das, was dort zu sehen war, waren über 650.000 Segmente weltweit.
650.000 Fischlein.
650.000 Aquarien mit gleichen Fischlein, die ständig neu zusammengemischt wurden. Mhm. Was wir in der Cookie-Folge hatten von Googles Modellen Flock und Fokus. Mhm. Datenschutz wird tatsächlich ernst genommen, die Cookies verschwinden und Menschen werden nach ihrem Surfverhalten oder nach anderen Kriterien klassifiziert, geclustert. Und diese Gruppen von Menschen, die Kohorten im ersten Modell oder die Nutzer von bestimmten Webseiten werden als Gruppen, Interessengruppen der Werbewirtschaft angeboten. Xandr bietet weltweit 650.000 Segmente an. Netzpolitik.org hat sich diese Segmente angeschaut und hat ungefähr 1.900 als toxisch bezeichnet. Was bedeutet toxisch? Da stecken Informationen drin über das Thema Gesundheit, beispielsweise Hörgeräte. Ja. Das waren welche, die sich die Termine gemacht haben beim Hörgeräteakustiker oder für sich bestimmte Geräte interessieren. Mhm. Aber auch das Thema Fruchtbarkeit, also Kinderwunsch, Finanzstärke. Da wurde unterteilt zwischen Elite und Geringverdienern, also die wurden auch benamst mit solchen Begriffen wie Problemzone Sozialwohnung, Geringverdiener ohne Orientierung oder auf der anderen Seite Interesse Luxusautos.
Das ist gruselig, Harvey.
Dann persönliche Schwächen.
Oh nee.
Zum Beispiel in Geldnot, geschieden, Besuche bei Erotikanbietern. Okay. Unerfahrene Kreditkartenkunden, hohe unnötige Ausgaben.
Ach. Ging das noch in, wir hatten ja auch schon mal den Sachverhalt, dass man aus Nutzerverhalten auch auf Persönlichkeitsmerkmale schlussfolgern kann. Geht das soweit?
Genau. Ja.
Du lieber Gott.
Apropos, du lieber Gott, Religion. Naja. Da nicht nur die Zugehörigkeit, sondern die Haltung, also auch Ausübung von Religion.
Fanatischer Muslim oder atheistisch.
Den evangelischen Rundfunk.
Okay,
genau. Dann über das Thema Kinder und andere Indikatoren, Alter, Anzahl von Kindern natürlich, um entsprechend dort auch wieder Werbung reinzubringen, aber auch das Thema Alleinerziehende.
Ja, aber pass mal auf, Harvey, jetzt hätte ich eine Frage. Jetzt haben die diese Profile, das heißt, die wissen aufgrund ihrer Analysen, welche Merkmalskombinationen möglich sind und jetzt, wie ist jetzt der Schritt zurück? Also du hast gesagt, es ist datenschutzkonform. Also ich als jemand, der wissen will, wie das Polarlicht funktioniert, muss ja jetzt hurtig routen, muss ja wissen, dass ich der ideale Kandidat für die Werbung bin. Also wie funktioniert das Targeting dann? Also das Zurückzeigen auf mich.
Natürlich nicht über deinen Namen, deine Adresse, Telefonnummer oder sonst irgendwas, sondern dafür sind halt diese großen Datensammler auch notwendig. Du bekommst für die Werbung eine bestimmte Werbe-ID. Also du bist derjenige, du bist jetzt nicht Professor Dr. Thomas Wirth, sondern du bist, 21, 23, 47, 48, 9, KY, irgendwas. Und diese Kennung, diese Werbe-ID hast du nicht nur in einem Medium, in der Wetter-App oder in der Fußball-App oder ich weiß nicht wo, sondern überall, wo du identifizierbar, aber auch wieder, du bist identifizierbar als derjenige, der zum Beispiel auf seinem Smartphone diese Informationen benutzt er in verschiedenen Apps oder im Browser oder wo auch immer. Und dann können praktisch auf deine Werbe-ID diese Daten aggregiert werden. Und auch zusammengefasst werden.
Also dann,
wenn Frau, Kinder, aber alleinlebend, generiert dann wieder das Merkmal zum Beispiel alleinerziehend. Mhm. Mhm.
Es gibt also tatsächlich uns in einer anonymisierten Instanz innerhalb dieser Netzwerke. Ich habe also quasi eine nicht personalisierte, aber durch eine bestimmte Nummer erkennbare und auch wiedererkennbare Identität.
Genau.
Okay, dann verstehe ich die ganze Kiste. Und dann muss ich sagen, finde ich sie auch richtig ekelhaft. Ja, dann ist es natürlich richtig ekelhaft. Weil die interessiert ja im Grunde deinen Namen nicht. Deine Identität ist ja für die völlig uninteressant. Die wollen dir das einfach ausspielen und wollen ihre, ihre Streuverluste bei der Werbung minimieren. Und jetzt hätte ich noch eine zusätzliche Frage, damit das Ganze dann komplett wird, müsste ich mit dieser Werbe-ID auch noch zu tracken sein, wenn ich etwas kaufe oder nicht?
Ja. Diese Werbe-ID kennt aber zum Beispiel nur so ein Aggregator von diesen verschiedenen Werbeausspielungen. Mhm. Oder von den Datensammlungen.
Ja.
Also deine Werbe-ID kennt Google nicht, wenn sie nicht bei denen einkaufen. Mhm. Wenn die bei anderen Netzwerken sind, also Xandr ist ja eins der größten oder überhaupt das größte, Microsoft in dem Fall, wenn du bei einem anderen Werbenetzwerk Einträge hast, zum Beispiel über einen anderen Browser oder ein anderes Device oder andere Apps, die werden nicht untereinander ausgetauscht.
Ah, okay. Ich verstehe, aber ja, es gibt eine, es gibt mich als Stellvertreter wie eine Steuernummer quasi, die dann mich eindeutig identifiziert innerhalb des jeweiligen des jeweiligen Ökosystems. Mhm. Und dann kriege ich meine personalisierte Werbung.
So ist es. Ist doch viel schöner, als wenn du den automatischen Nassstaubsauger für die Küche bekommst.
Ich weiß es nicht.
Für den du dich nicht interessierst.
Ich habe, als du das vorhin gesagt hast, habe ich mich an so eine Rede von Mark Zuckerberg erinnert, der das relativ, da war, da gab es noch kein Meta, da war Facebook sozusagen im Aufschwung. Und da stand er irgendwie vor einer größeren Menschenmenge und hat da seine Keynote gehalten und sagte dann mit einem Blick, als ob er jetzt gerade ein großes Ei gelegt hätte, stellen Sie sich vor, Sie kriegen personalisierte Werbung, extra für Sie gemacht. So als ob wir alle darauf warten würden. Das, weißt du, das war schon, irgendwie war er von dem Gedanken so fasziniert und ich fand den Gedanken schon immer abstoßend, muss ich sagen, oder?
Ja. Ja.
Also ich kann mit personalisiert, also, ich habe lieber nicht personalisierte Werbung, die nicht passt. Ja. Ne? Sodass dann, wenn ich dann weiß, niemand spioniert mir hinterher, ja, oder niemand sammelt irgendwie Daten oder niemand, das ist mir viel lieber.
Okay. Die Informationen über Xandr waren draußen. Mhm. Die Analysen wurden gemacht. Die toxischen, zu denen übrigens auch noch persönliche Ansichten gehören, konservativ bis umweltbewusst und so weiter, die waren auch draußen. Und dann hat netzpolitik.org natürlich betroffen in Anführungszeichen, also nicht uns, sondern diejenigen, die in den Netzwerken drin waren, angeschrieben. Und ich zitiere mal wörtlich, während wir im Juni keine Antwort erhielten, das war direkt Anfang Juni, nachdem es bekannt geworden war, teilte uns die Microsoft-Pressestelle nun mit, man nehme diese Angelegenheit ernst und halte sich an alle Gesetze. Punkt.
Okay.
Unternehmen wie etwa The AdX und AdSquare, das sind also die Zulieferer sozusagen für Xandr, haben erklärt, gesammelte Daten würden nach rund 90 Tagen gelöscht und stünden dann nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, man muss sich beeilen, um die entsprechend nutzen zu können, oder? Das sind 3 Monate. Oracle, mit rund 232.000 Segmenten, der größte Datenhändler in der Xandr-Tabelle, schrieb, man habe nichts zu kommentieren.
Ach, Oracle ist da auch dabei. Die habe ich ja in den 90er Jahren noch so als Datenbankfirma quasi kennengelernt.
Genau.
Die so für Firmen auch so Lösungen dann gebaut hat. Ah ja, okay.
Die sind auch mit dabei. Und das ist auch Thomas der Schluss. Also mehr erfährt man im Moment nicht. To be continued, wie es da weitergeht. Ich werde häufiger mal bei Microsoft vorbeigucken, wie das denn sich da entwickelt. Das wird in einer gesonderten Umgebung laufen. Ich will auch mal gucken, ob ich dann diesen Edge behalte, was er dann kann. Ob man zum Beispiel auch so ein Tracking und Tracing wie bei Safari einschalten kann oder beim Firefox oder ob diese Möglichkeit nicht besteht. Und werde natürlich ganz bewusst screenen, was im Web bei netzpolitik.org und ähnlichen über das Thema weiter beschrieben wird.
Okay.
Also zusammengefasst, es gab grüne Wiesen, sehr grüne Wiesen für Google. Und dann gab es die Idee, wie man von diesen grünen Wiesen partizipieren kann, wie man selber grüne Wiesen bauen kann, von Microsoft gut eingefädelt, strategisch, sicherlich mit guten Beratern, nämlich indem man sich einerseits an Xandr beteiligt und die dann, beziehungsweise die einverleibt und dann auch noch an OpenAI und dort wiederum an ChatGPT sich beteiligen kann, um Bing entsprechend besser zu machen. Die Frage ist, wie jetzt die Hürde überwunden wird, dass man mit Xandr ein Unternehmen sich einverleibt hat, was nicht immer so ganz datenschutzkonform sich verhält und ja auch ein bisschen vergiftet könnte, was Microsoft an Erfolgen haben kann.
Naja, ich vermute, da hat man auch eine gewisse, weiß ich, wie so Robben, so eine Speckschicht, bevor da irgendwie man wirklich Schmerzen leidet, kann man da die ein oder andere Attacke aushalten als Microsoft. Ja.
Sicherlich.
Also, Harvey, sehr, sehr interessante Geschichte. Im Grunde geht es um die Frage, wo entwickelt sich dieses ganze Netz hin? Ne? Dies war eigentlich von Anfang an immer in eine Arena, in der sich große Silicon Valley Firmen gegenseitig geschlagen haben und wir sind da immer so ein bisschen Zuschauer. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also so Europa hat da insofern noch eine Rolle gespielt, als es dann Datenschutzverordnung erlassen konnte. Aber eigentlich die Entwicklung selber da, die Ideen für die Technologien, die Firmen, die da das Geld dran verdienen, das ist alles außerhalb von Europa. Das ist alles US-Business im Moment.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt ist interessant natürlich, ob wir vielleicht in 2 oder 3 Wochen oder 2 oder 3 Monaten nochmal eine Folge machen, wie Google sich dann versucht, dem Würgegriff sozusagen zu entziehen. Vielleicht kommen sie ja dann auch mit ihrem Large Language Chatbot. Die Google-Suche hat sich ja auch schon so ein bisschen in die Richtung verändert, dass man, ne, wenn du irgendwas eingibst, dann so zurück, so Fragen dann liest, wo man dann so kleine Fensterchen öffnet und die direkt beantwortet bekommt. Es geht also so auch ein bisschen Richtung auf Dialog. Aber da ist bestimmt, die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Super interessant, Harvey. Und für mich wirklich interessant, diese eine Punkt. Das hat für mich jetzt nochmal wirklich auch was geklärt. Wir sind also gar nicht, wir werden gar nicht geschützt im eigentlichen Sinn, sondern es wird nur unsere persönliche Information vorenthalten. Meine Adresse, mein Name und irgendwelche Klardaten von mir ergibt es nicht. Aber ich habe einen kleinen Avatar, einen kleinen Stellvertreter, auf dem eine Werbe-ID ist. Und der wird hin und her geschoben, der wird beobachtet, der wird mit anderen verglichen, der wird getrackt und der aus dessen Ähnlichkeiten mit anderen werden Cluster gerechnet. Und das ist mir jetzt auch nochmal an der Stelle richtig klar geworden, dass das eigentlich nur ein relativer Schutz ist, diese Datenschutzgrundverordnung.
Ich zitiere mich selbst: Du wirst zwar verkauft, aber nicht verraten.
Okay, ja. Ich verstehe. Sehr interessante Folge, Harvey. Vielen Dank.
Gerne.
ich bin wirklich neugierig, wie die Geschichte weitergeht.
Ich auch.
Dann, also machen wir Schluss für heute. Mhm. Ich verabschiede mich wie immer und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.